herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis Fußballwetten Podcast. Mein Name ist Julius Eid und ich begrüße euch zu einer besonderen Folge, denn das erste Mal ja in so einer regulären Spieltagsfolge liegt der Fokus nicht auf der Bundesliga, die spielt nämlich gar nicht, sondern komplett auf der englischen Liga. Wir sprechen über alle Spiele des Boxing Days und wir, weil ich nicht alleine bin, sondern ja, der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz meines Herzens, Alex Trücker, der ist auch da.
Der ist auch da. Hallo, schöne Grüße an dich, Julius. Ja, was Besonderes, ne? Weihnachten hat eine gewisse Tradition. Es gibt nicht nur Geschenke, sondern es gibt auch Fußball in England, nämlich im Boxing Day. Und deswegen nehmen wir diese englische Sonderfolge auf, denn ganz ohne Fußball geht's ja nicht. Und ganz ohne dich geht's ja auch nicht. Ich kann ja nicht ohne dich, ja. Julius, mittlerweile. Deswegen Boxing Day Special.
Es geht nicht ganz anders. Es ist ja auch mittlerweile bei so einem engen Spielplan, ist es ja schon von der Bremse gehen, wenn wir einmal die Woche aufnehmen. Ne? Wir machen ja quasi schon Pause, wenn wir keine 3 Folgen und 4 Wettbewerbe pro Woche zu besprechen haben. Deswegen ganz weihnachtlich und gemütlich zum Start in die Feiertage könnt ihr euch dann in Ruhe, wenn die Familie mal nervt, einhören für den 26. Dezember. Das ist der berühmte Boxing Day in England. Am 27. wird auch noch ein Spiel dieses Spieltags stattfinden. 9 am 26., einer am 27. Die besprechen wir alle 10 Spiele. Das machen
Vor allem
wir.
Geht's den ganzen Tag los, ne? 13.30 Uhr geht's los am Sonntag mit Liverpool Leeds. Und dann geht's weiter um 16 Uhr, um 18.30 Uhr und um 21 Uhr. Also schön den ganzen Tag auf dem Sofa sitzen, ja, Kekse und Kuchen und
Plätzchen
und Lebkuchen futtern.
Ich wollte gerade sagen, nach eh schon 2 Tagen hoffentlich gutem Essen, gutem Trinken, tut es vielleicht auch mal ganz gut, einfach sich beschallen und berieseln zu lassen. Das kann man ganz gut immer machen am Boxing Day und deswegen ist er auch in Deutschland recht beliebt, weil eben die Bundesliga dieses Substitut nicht bietet über die Feiertage. Wir fangen direkt auch an, aber vorher müssen wir natürlich noch ein paar Hinweise loswerden, nämlich dass Sportwetten ab 18 sind, nicht für Minderjährige geeignet und dass alle Angaben, die wir hier machen, ohne Gewähr sind. Gerade jetzt mit so ein paar Tagen Vorlauf zum Spiel, da können sich eben Quoten jederzeit noch ändern. Das heißt, diese Quoten sind eben Angaben ohne Gewähr, die wir hier im Podcast nennen und zusätzlich Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, dann könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail, sei es per Live-Chat, wo ihr euch wohler fühlt. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, das ist die Vorrede, die wir jetzt auch erledigt haben. Dann muss ich noch eine kleine Vorrede, ja, glaube ich, trotzdem voranstellen vor diesem Boxing Day. Denn, ja, Großbritannien und auch die Premier League ist wirklich stark betroffen von der neuen Variante des Coronavirus, Omikron. Und das bedeutet, wir haben in vielen Mannschaften zumindest teils Ausfälle. Wir hatten in den letzten Wochen auch zahlreiche Spielverschiebungen. Und das bedeutet natürlich, dass wir jetzt, anders ist es nicht möglich vom Aufnahmezeitpunkt her, trotzdem natürlich in einer Situation sind, wo sich kurzfristig da Sachen verschieben können, wo eben auch Spiele abgesagt werden können. Wir sind halt in einer unkontrollierten Situation gerade irgendwie. Gerade in England sind die Zahlen ja nochmal deutlich aggressiver. Das muss man einfach bei allem, was wir hier erzählen, leider vorwegnehmen. Wir hoffen einfach, natürlich auch für die Gesundheit aller Betroffenen, dass es da keine Fälle mehr gibt, dass die Spiele wie geplant stattfinden. Die Liga selber hatte vor kurzem ein Treffen, hat überlegt, ob sie die Spiele verlegen oder absagen und haben es nicht getan. Also der aktuelle Plan ist nun mal, diese Spiele werden stattfinden. Ich habe in Vorbereitung versucht, möglichst viel herauszufinden bei allen Vereinen, wie gerade die aktuelle Infektionssituation ist. Also wir werden es immer wieder ansprechen. Es gibt Vereine, die noch nicht so stark betroffen sind. Es gibt Vereine, die stark betroffen waren in den letzten Wochen, wo die Spieler aber zurückkommen. Und es gibt Vereine, wo wichtige Spieler fehlen. Wir versuchen das überall mit einfließen zu lassen, wie wir es ja normalerweise auch tun mit verletzten Situationen. Nur das der kleine Disclaimer, dass wir hier natürlich den Boxing Day mitten im Corona-Chaos besprechen und da auch ganz kurzfristig noch einfach Änderungen passieren können. Ich glaube, das muss man einfach mal voranstellen. Ne?
Das muss man voranstellen. Am 18. Spieltag wurden 6 Spiele abgesagt, teilweise. Am Spieltag selbst kam die Absage erst. Also sehr, sehr kurzfristig, sehr, sehr knapp. Sind natürlich Unwägbarkeiten.
In der Woche vom 13. bis zum 19. Dezember, also in der letzten Woche, gab es 90 gemeldete positive Fälle unter Spielern in der Premier League. Also
richtig krass, ja. Deswegen, ja, wir können es nur, also Aufnahmezeitpunkt ist Mittwoch, der 23. dementsprechend. Es kann natürlich noch was passieren in diesen 3 Tagen bis zum 26., dem Boxing Day. Also das mit einfließen lassen, wenn wir jetzt Spiele besprechen, die dann abgesagt wurden, kann man leider nichts machen. Aber wir gehen davon aus, dass die Spiele stattfinden, weil das ist aktuell Stand heute der Plan der Premier League. Ja. Man möchte natürlich nichts absagen müssen.
Und vielleicht habt ihr ja zumindest auch Spaß einfach daran, diesen Podcast zu hören und nehmt was mit, selbst wenn das Spiel am Ende nicht stattfinden wird. Und es werdet vielleicht ja auch ganz gut. Die Premier League zieht ja durch, wir sprechen über jedes Spiel, damit auch kurz über jedes Team. Also ihr werdet vielleicht auch abgeholt, wenn ihr euch sonst nicht mit der Premier League so beschäftigt und kriegt generell mal wieder so ein Update. Wir haben ja auch eine Langzeitfolge vor der Saison gemacht. Jetzt sind wir quasi in der Mitte der Saison, geben nochmal so ein Update generell auch aus der Premier League. Auch dafür ist die Episode dann hoffentlich geeignet. Also das müssten wir alles vorweg nochmal loswerden. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf den Fußball, der hoffentlich stattfinden wird. Und das erste Spiel in unserer Auflistung, das ist das Duell zwischen Liverpool und Leeds und damit zwischen dem 2. und dem 16. der Tabelle. Liverpool hat am vergangenen Wochenende 2 Punkte liegen lassen in einem ja, komischen Spiel gegen Tottenham. Man muss sagen, dass es am Ende schon leistungsgerecht war. Andererseits haben Schiedsrichterentscheidungen eine große Rolle gespielt und ich finde auch, man kann den Ärger aus Liverpooler Sicht durchaus verstehen. Vielleicht erstmal so, ja, wie hast du denn die Schiedsrichter? Du hast ja auch meistens starke Meinungen zu Schiedsrichterentscheidungen, wenn man dir bei Twitter folgt. Wie hast du es wahrgenommen?
Ich habe starke Meinungen zu Schiedsrichterentscheidungen, ja. Ich habe das Spiel über 90 Minuten gesehen, tatsächlich, und ich glaube, eine starke Meinung zur Harry Kane-Szene, die hatte nicht nur ich exklusiv, sondern ich glaube, gefühlt die ganze Welt, zumindest ganz England. Fast ganz England. Vielleicht der ein oder andere Tottenham-Fan oder der ein oder andere Urengländer dachte sich, ja, unserem Kapitän muss man nicht vom Platz stellen, aber ich glaube, jeder andere Spieler wäre da vom Platz geflogen und zwar zu Recht. Also das muss rot sein. Bar hat sich wieder nicht mit Ruben bekleckert. Man kann ja immer sagen, oder ich bin ja immer ein bisschen Befürworter, den Schiri in Schutz zu nehmen, weil das einfach so, so schwer ist, so schnelle Entscheidungen mal zu treffen. Das ist schwierig. Ich habe nämlich neulich selbst ein Spiel gepfiffen hier, Kreisliga. Das ist einfach schwer. Deswegen, seitdem ich das gemacht habe, fühle ich ein bisschen mit den Schiris auf dem Platz mit. Aber mit wem ich nicht mitfühle, ist mit dem VAR-Operator, der da in seinem Zimmerchen hockt, der 50 Bildschirmeinstellungen hat, der das in Ruhe, in Zeitlupe mit aller Zeit der Welt angucken kann und dann dem Schiri nicht sagt, du, das ist eigentlich rot, guck dir das bitte mindestens nochmal an, denn gelb reicht da nicht. Ja. Also das erwarte ich von dem VAR und das ist ja eine Fehlentscheidung, also 2 Fehlentscheidungen. Ne? Der Schiedsrichter trifft ja eine und der VAR trifft dabei für mich die viel schlimmere. So.
Ja, auf jeden Fall bin ich völlig bei dir und ändert natürlich schon ein Spiel, wenn der Kapitän und ja auch der Schlüsselspieler in der Offensive nach 25 Minuten das Spielfeld verlassen muss. Eben. Also das muss man schon sagen, trotzdem Liverpool jetzt auch nicht die berauschendste Leistung, gerade defensiv war man sehr anfällig gegen Konter, was eben auch daran liegt, dass mit Van Dijk, Fabinho, Curtis Jones und Thiago 4 Spieler fehlen aufgrund von Covid erstmal. Mit Van Dijk und Fabinho 2 Spieler, die wieder in sehr guter Form waren und die einfach auch die Anker in der Defensive von den Reds sind. Also da hat es sie schon hart getroffen. Du hattest erst Morton auf der 6, ein sehr junger Spieler, der noch nicht viel Erfahrung hat. Dann hast du das ja sogar auch noch aufgelöst hinten raus. Aber ja, und mit Van Dijk, der Abwehrchef schlechthin, der da in den letzten Jahren, glaube ich, für diese Position mehr stand als jeder andere Spieler auf der Welt fast, der fehlt sicherlich auch. Gegen Leeds, die 16. sind, die weiter, ja, da wurden sie viel für gelobt, gerade in der letzten Saison, konsequent und dogmatisch ihrem Spielstil und der Spielidee von Bielsa folgen. Aber wie so oft im zweiten Jahr hat man sich ja auch als Mannschaft in der ersten Liga langsam auf diesen Aufsteiger eingestellt und man merkt schon so diese Schattenseiten, denn die Qualität des Kaders ist natürlich nicht die höchste der Liga. Man spielt ja kompromisslos das, was man gerne spielen will. Und das eröffnet eben, wenn man durchanalysiert ist, für Mannschaften immer wieder Lücken. Man hat jetzt die zweitschlechteste Defensive der Liga. Und das ist der ganz große Knackpunkt, ne? Dass man da eben mit seiner offensiven Spielweise es nicht mehr schafft, den Gegner so zu überrumpeln. Und dann selber aber defensiv einfach eiskalt ausgeguckt und durchanalysiert ist in dieser Liga. Deswegen der Tabellenplatz, deswegen die zweitmeisten Gegentore. Und das ist natürlich gegen Liverpool trotz aller Ausfälle mit einem Jota, mit einem Mané, mit einem Salah auch durchaus eine Hypothek, die zweitschlechteste Defensive der Liga. Denn die Spieler sind, ja, einfach die Namen, die ich schon genannt habe, sollten jedem klar machen, da ist prinzipiell schon das Potenzial da, dass man auch mal ordentlich auf den Sack kriegt.
Ja, aus Leeds-Sicht muss man sagen, dass die Gefahr besteht tatsächlich allein schon, wenn man sich, also grundsätzlich die Stärke Liverpools zu Rate nimmt, natürlich, aber allein schon, wenn man sich die letzten drei Spiele von Leeds anguckt. Denn da gab es ein 1-4 gegen Arsenal, dann dieses scheppernde, krachende 0-7 bei Man City und auch ein 2-3 bei Chelsea, wo Leeds zwar sehr, sehr gut mitgehalten hat und eigentlich sehr, sehr viel Pech hatte, durch, ich meine, es war ein Elfmeter gegen Rüdiger, ein sehr softer Penalty in der 90., 92., aber am Ende halt trotzdem auch da wieder drei Gegentore, sprich 14 Gegentore in den letzten drei Spielen. Das ist besorgniserregend. Auch gegen Brentford gab es davor zwei Gegentreffer. Also die Abwehr
Das ist schon
grundsätzlich oder das.
Gladbach-Level,
Ja, genau. Das
ne?
Spiel gegen den Ball ist das Besorgniserregende. Natürlich können sie selber immer mal umschalten und jedem ein, zwei Tore einschenken, aber sie sind hinten so dermaßen offen und fahrig aufgrund ihrer ja fast schon Kamikaze Fußballeinstellung, die sie da manchmal an den Tag legen. Das ist gegen Liverpool sehr, sehr besorgniserregend, denn wenn eine Mannschaft das neben Man City natürlich ausnutzen kann, wenn du da hinten, ne, vogelwild offen stehst, dann ist das der LFC. Von daher mache ich mir da tatsächlich ziemliche Sorgen um Leeds, um ehrlich zu sein. Auch
Ja.
wenn, wie du es gesagt hast, Liverpool einige Corona-Ausfälle hat.
Deshalb auch im Dreiweg ganz, ganz deutlich, lohnt sich nicht da den Dreiweg-Tipp auf Liverpool, den wir, glaube ich, beide schon mitgehen würden. Auch Handicap im ersten Moment noch nicht so lukrativ. Dazu hast du die Defensivschwächen von Liverpool selber und die Ausfälle, die ich auch angesprochen habe, dass das Umschaltspiel von Leeds, was durchaus mal für Gefahr sorgen kann. Jetzt auch Robertson natürlich, der fehlen wird, weil er sich ja die rote Karte noch gegen Tottenham abgeholt hat. Auch da mit Tsimikas schon ein Downgrade auf der linken Seite. Also denke ich, die spannendsten Quoten haben wir ja an zwei Stellen, nämlich einmal beide Teams treffen, ja, da gibt es 1,8er-Quoten. 3-1 für Liverpool zum Beispiel wäre 4-1 vielleicht auch. Das hat Arsenal ja gerade gegen Leeds geliefert, halte ich für ja, klare Siege des Favoriten. Trotzdem kann Leeds da diesen einen Moment der Unruhe und der Unsicherheit auch in der ersatzgeschwächten Verteidigung vielleicht mal ausnutzen. Auf der anderen Seite hast du auch für die Over 3,5 Tore in diesem Spiel 1,7er Quoten. Auch das geht relativ schnell, wenn wir davon ausgehen, dass beide Mannschaften vielleicht ein Tor erzielen. Auch das für mich im Bereich des Möglichen. Und das sind natürlich auch recht attraktive Quoten schon, die man bei diesem Spiel, glaube ich, eher anspielen kann als den, ja, die klassischen Favoritentipps, weil die sich einfach nicht so wirklich rechnen, ne?
Ja, absolut. Mein Lieblingstipp tatsächlich bei dem Spiel ist, Liverpool gewinnt und beide treffen. Da gibt es Zweierquoten. bwin hat eine 2,25, glaube ich, aktuell. Wobei die natürlich wechseln, die Quoten. Also es kann ja in 2 Stunden schon anders sein. Aber aktuell ist es eine Quote über 2,0. Das finde ich sehr, sehr interessant, weil, wie du es gesagt hast, bei Liverpool fehlt der ein oder andere sehr, sehr wichtige, auch Abwehrakteur. Fabinho, Stabilisator, Van Dijk, jetzt eben Robertson, das sind drei absolute Cornerstones der Defensive. Leeds kann immer Tore schießen, kann immer für Gefahr sorgen, weil sie ja selbst so aktiv spielen, so nach vorne spielen, so draufgängerisch sind. Also ich erwarte tatsächlich ein sehr, sehr unterhaltsames Spiel, mit dem wir hier oder mit dem der Boxing Day sogar beginnt. Könnte mir viele Tore vorstellen und am Ende wirklich so ein witziges 4-2 Liverpool oder so würde mich überhaupt nicht überraschen.
Wäre auch ein Ergebnis einmal, was von Philosophie und so Bielsa gegen Klopp auch passt. Also wirklich gut vorstellbar. Könnte ein attraktiver Auftakt werden. Dann doch wahrscheinlich mit dem besseren Ende von den Reds, die ja auch in dieser Saison einfach konstant unterwegs
Davon gehe
sind.
ich
Im
aus. Das
besten
ist ein
Fällen, ja.
Heimsieg ohne Wenn und Aber, glaube ich. Ja. Also es wäre eine Überraschung, wenn dieses Leeds, das jetzt dreimal richtig auf den Senkel bekommen hat, da was entführen könnte aus Anfield.
Ja. Dann lass uns weitergehen zum zweiten Spiel, was wir besprechen wollen. Es ist ein Duell zwischen zwei Mannschaften, die zu meiner Schande, bevor ich beruflich im Fußball unterwegs war, ich mehr als einmal wahrscheinlich verwechselt habe. Wolverhampton gegen Watford, die beiden großen Ws der Liga.
Klingt
Mittlerweile.
auch komplett gleich, ne?
Ja, die Wolves und dann irgendwie Watford und so, da
Und
war ich
die
immer.
Watts, oder was? Die
Ich dachte,
Wolves
die
und die
Watford
Watts?
Wolves, die High City Tigers waren ja auch noch unterwegs zu der Zeit. Ich dachte vielleicht, ne? Nee, klar. Wolverhampton gegen Watford, das zweite Spiel, was wir besprechen wollen, und damit der 8. gegen den 17. Also auch in der Tabelle sind die Teams nicht unbedingt zu verwechseln. Generell muss man ja sagen, Wolverhampton auch in den letzten Jahren immer so in diesem Bereich, dass man mal zumindest Richtung Europa schnuppern durfte. Wolverhampton ja auch so ein Verein mit so einer Geschichte, eben sehr, sehr gut vernetzt mit einem der größten Berater der Fußballwelt und gerade an portugiesischen Talenten mangelt es da im Team ja generell nicht. Da ist man sehr gut vernetzt. Deswegen Wolverhampton auf Platz 8. Ich glaube, da kann man auch ungefähr die Leistungsfähigkeit der letzten Jahre immer einordnen. Auf der anderen Seite hast du Watford, die sind ja ein Platz vor einem Abstiegsplatz 17, 2 Punkte vor einem Abstiegsplatz, haben in dieser Saison ja zumindest viermal gewonnen. Das können da unten gar nicht so viele Mannschaften eben von sich behaupten. Heißt aber auch, es gab nur ein Unentschieden und dann eben 11 Niederlagen. Das kann in dieser Saison auch nur eine weitere Mannschaft von sich behaupten. Also hopp oder top bei Watford so ein bisschen. Ne? Und jetzt geht's gegen Wolverhampton, die ein kleines Tore-Schießproblem haben, nicht nur in dieser Saison, sondern gerade effektiv, denn Pedro Neto fehlt bis in den Januar, das muss man erwähnen. Und der andere Torschütze, auf den man sich verlassen hat, Raúl Jiménez, der ist nicht so gut unterwegs in dieser Saison. Das heißt, gerade offensiv hapert es da so ein bisschen. Das könnte ja deswegen das Spiel auch zäher machen, als es vielleicht die Ausgangssituation vermuten lässt.
Ja, ich glaube, man sollte durchaus von einem wieder mal sehr zähen Spiel ausgehen. Ich möchte dir nämlich kurz einen Binärcode vorlesen. 1-0, 0-0, 0-0, 0-1, 1-0, 0-1 und 0-0. Was ist das? Die letzten Ergebnisse von Wolverhampton in der Premier League. Also es fiel nie mehr als ein Tor, wenn überhaupt, in den letzten, was waren das jetzt, 7 Spiele, die ich aufgezählt habe. Also es gab 2-1-0-Siege, 3-0-0s und 2-0-1-Niederlagen. Das 0-0 in Chelsea, das glaube ich, wird jeder Wolverhampton-Fan unterschreiben zuletzt. Ne? Alle Achtung dabei bei den Blues an der Stamford Bridge. 0-0 ist ein Top-Ergebnis, aber man merkt schon diesen Binärcode. Es ist wenig los bei Spielen der Wolves. Von daher weiß ich nicht, ob sie, ich hoffe natürlich, dass sie ausbrechen können aus dieser ja, fast schon traurigen Statistik, dass wir ein bisschen Tore am Boxing Day sehen. Es würde mich nie wundern, wenn es wieder in die Richtung geht.
Ja, wie gesagt, doch, ich glaube, auch innerhalb des Vereins liegt da schon viel Hoffnung auf der Rückkehr von Neto. Der ist eben jetzt noch nicht wieder da. Das wird erst im nächsten Monat der Fall sein. Ich muss trotzdem sagen, dass wir da mit Watford ja einfach auch eine Mannschaft haben, die in der schlechtesten Form der Saison bis jetzt ist. 4 Niederlagen in Folge gab es da auch. Generell haben wir darüber gesprochen, viele Niederlagen, also wenig auch Resistenz, wenn man mal zurückliegt. Ne? Das sind ja auch so Eigenschaften von Mannschaften im Abstiegskampf. Und ich gehe schon davon aus, dass wir hier einen knappen. Ja, wir können ja im Binärcode bleiben. Vielleicht so ein 1-0-Sieg von den Wolves oder so sehen. Sie sind für mich Favorit, sind das stärkere Team. Ein Jiménez, auch wenn er nicht gut in der Saison ist, bringt eben auch noch eine gewisse Kopfballstärke mit. Das heißt, du kannst dich auch auf Standards verlassen, wenn es sein muss. In einem 10-Spiel der Favorit, in einem Heimspiel, ja, 1,8er, 1,9er-Quote im Dreiweg. Viel weiter gucke ich da tatsächlich nicht, weil ich glaube nicht, dass wir viele Tore sehen werden. Over-Under-Wetten eher unspektakulär dann. Ich glaube nicht, dass wir ja unbedingt Tore von beiden Mannschaften sehen werden. Du hast die Ergebnisse vorgelesen. Das spricht auch einiges für. Das wäre vielleicht noch ein anderer Tipp. Also beide Teams treffen. Nein. Gibt's auch 1,8er-Quoten drauf. Kann man gucken, was einem lieber ist. Aber ich tendiere so ein bisschen auf den Dreiweg-Tipp, weil eben Wolverhampton den Heimvorteil noch mitbringt auch noch.
Keine Mannschaft, apropos Heimvorteil, keine Mannschaft hat weniger Heimtore erzielt als die Wolves. 5 Türchen in 9 Heimspielen. Das ist enorm, enorm, enorm dünn. Immerhin die Abwehr ist richtig stark. Da gab es nämlich erst 7 Gegentore. Also es ist einfach wenig los, wenn die Wolves zu Hause spielen. Ich bin mal gespannt, ob sich das ändert gegen Watford. Denn eigentlich gibt es ja schon Hoffnung, dass wenn es ein bisschen mehr Action gibt vor den Toren, dass das gegen Watford ist. Die haben zuletzt immer mindestens 2 Gegentore kassiert in den letzten 4 Spielen. Also du hast es ja genannt, 4 Niederlagen in Folge. Ein 1-2, ein 1-3, ein 1-2 und ein 2-4. Deswegen, vielleicht sehen wir mal ein bisschen Tore. Beim Tipp bin ich tatsächlich deiner Meinung. Ich gehe vom Wolfsieg aus. Ich finde die Quoten gut, 1,85. Und ich glaube auch, dass Watford einen großen Nachteil hat, nicht nur eben diese schlechte Serie von 4 Niederlagen in Folge, sondern die letzten beiden Premier League-Spieler sind ausgefallen von Watford. Sprich, denen fehlt komplett der Rhythmus. Die haben seit 12 Tagen dann, wenn der Boxing Day ist, seit 2 Wochen sogar, kein Spiel absolviert. Das ist ein enormer Wettbewerbsnachteil. Dir fehlt dann ja völlig der Rhythmus, ne? Der ist dir abhanden gekommen. Deswegen tippe ich auch auf den Heimsieg zu 1,85er Quoten von der Mannschaft, die A besser ist, B zu Hause spielt und C schwer hinten zu knacken ist. Und ja, gegen eine Mannschaft spielt, die im Abstiegsrampf steht und die seit 2 Wochen kein Fußballspiel
Ja.
bestritten hat.
Genug Punkte, um eine ordentliche Quote anzuspielen, würde ich sagen. Lass uns weitergehen zum dritten Spiel unserer Besprechung. Das ist das Spiel zwischen West Ham und Southampton. Und wer es vielleicht ja hauptsächlich am Boxing Day mit der Liga hält, den wird es erstaunen, wenn ich sage, wir sprechen hier über ein Spiel, wo eine absolute Top-Mannschaft beschäftigt ist. West Ham macht da weiter, wo sie auch in der letzten Saison waren. Im Moment Platz 5 in der Tabelle. Wieder eine starke Saison. David Moyes und sein Team, die Hammers, sind einfach zu einem Team gereift, was um die Top 6 mitspielt oder sogar in den Top 6 mitspielt. In der letzten Saison war das so. In dieser Saison ist es wieder so. Man spielt enorm effektiv. Man hat immer klare Abläufe im Team. Das ist so ein richtiges... Ja, natürlich steckt generell mehr Geld in der Premier League, aber wenn du es anlegst, so ein bisschen das Freiburg-Gefühl fast bei West Ham, um mal einen Vergleich zu machen, ne? Das Team spielt als Einheit genau die Idee des Trainers, ist enorm konsistent, enorm konzentriert.
Sehr unbequem zu spielen, sehr laufstark, sehr bissig, sehr ja, nervig, glaube ich, auch für die Gegner, einfach gegen West Ham zu spielen.
Du hast gar nicht so den Superstar auch unbedingt, ne? Also trotzdem trägt das Team. Also,
ich glaube, ein bisschen mehr Geld hat West Ham in seinen Kader investiert als Freiburg.
Absolut, aber im Verhältnis der Liga ist es vielleicht sogar ähnlich, weiß ich gar nicht. Also du musst ja das ganze Level anheben, wenn du über England redest. Selbst der Absteiger hat mehr Geld als Borussia Dortmund, zumindest aus TV-Verträgen bekommen, ne? Aber wie gesagt, so das ist vielleicht der Vergleich. Die machen herausragende Arbeit da in London. Jetzt geht's gegen Southampton. Die haben sich so ein bisschen sicherlich diese Entwicklung eigentlich gewünscht unter Ralf Hasenhüttl, dass der die nämlich auch zu einem Team formt. Jetzt gab's im Sommer ganz wichtige Abgänge. Danny Ings als Topscorer an die Konkurrenz verloren. Hat man nicht wirklich ersetzen können. Steht wieder mal auf Platz 15. Wieder mal geht's gegen Southampton oder für Southampton gegen den Abstieg. Sie haben halt immer richtig gute Spiele zwischendrin mit dieser ja hohen Pressing-RB-Schule, die Hasenhüttl weiterspielen lässt, wo sie auch mal Bonuspunkte gewinnen, und deswegen sehe ich sie auch weiter als Team, was wahrscheinlich in der Liga bleiben wird. Aber trotzdem muss man auch sagen, diese ja Spielidee, wirklich mal Spiele komplett zu dominieren über 3 Jahre, wo er jetzt da ist, die fehlt mir schon weiterhin. Und ja, gerade bei der Konsistenz und bei der tollen Arbeit von West Ham, für mich auch hier ein klarer Favorit einfach in dem Duell, ne?
Also grundsätzlich ist Southampton immer für ein Unentschieden gut, denn davon gab es einige in der Saison. Aber den Sieg traue ich ihnen tatsächlich nicht zu. Also Unentschieden können sie. Das ist fast schon die Spezialität. 8 Unentschieden. Ich glaube, keine Mannschaft hat mehr in England, ne? Ja, sie sind die Remis-Könige. Crystal Palace hat auch 8 und Brighton, die haben auch 8 Unentschieden. Und Burnley sogar. Und eben, wie gesagt, das Hasenhüttl-Team. Also Unentschieden könnte ich mir schon irgendwo vorstellen. Den Sieg sehe ich beispielsweise gar nicht, weil West Ham ist zu abgeklärt, auch irgendwo zu selbstbewusst, vor allem Heimspiel erst recht. Da können sie auch jeden ärgern, jeden schlagen sogar zu Hause. Sie sich wirklich sehr, sehr gut entwickelt. Und Southampton, 3 mickrige Siege, das muss man ja auch mal ansprechen, das ist schon sehr, sehr dünn. Also da ja hatte ich mir von Hasenhüttl mehr grundsätzlich sehr, wie du es gesagt hast, ja schon ziemlich lange da, aber einfach mehr erhoffte. Irgendwie bis so richtig die PS auf die Straße kriegen sie da nicht, die Saints. 3 Siege, das ist dünn. 16 Tore geschossen ist auch dünn, ne, in 17 Spielen. Also auch offensiv tut der Ings-Abgang den Saints enorm weh. Von daher neige ich schon stark zum Tipp auf West Ham, denn auch hier haben wir wieder bis zu 1,80er Quoten und das finde ich auch wieder ziemlich lukrativ. Ich glaube, die Topquote hat aktuell, glaube ich, Unibet mit einer 1,83 Stand jetzt. Das ist für West Ham Heimspiel gegen Southampton mit 3 mickrigen Siegen auf dem Konto schon gar nicht so schlecht.
Absolut, sehe ich genauso und gehe ich auch mit. Ist für mich auch der naheliegendste Tipp, weil die Quote eben stimmt. 3-Weg auf die Heimmannschaft, die deutlich besser unterwegs ist, da seit 1,5 oder 2 Jahren jetzt fast unterstreicht auch, dass sie gut unterwegs sind. Also, ja.
Plus, was ich vergessen habe zu erwähnen, seit 6 Spielen warten die Saints auf einen Sieg, auf 3 Punkte. 3 Unentschieden, 3 Niederlagen. Dabei gab es 0-3 bei Arsenal und 0-4 in Liverpool. Jetzt sind das natürlich Ergebnisse, okay, die überraschen vielleicht eher nicht. Was aber überrascht, ist ein 1-2 bei Norwich. Das ist eine absolute Enttäuschung, beim Tabellenletzten zu verlieren. 2 Siege haben die auf dem Konto, ne? Norwich. Und dann verlierst du halt Southampton bei einem Mitabstiegskandidaten. Das ist zu dünn, deswegen 1,80er Quote auf West Ham, ich finde, das ist ein gutes Value.
Ja, das denke ich auch. Leider über zum 4. Spiel in unserer Boxing Day Besprechung. Sprechen über Tottenham in einem London Derby. Es geht nämlich gegen Crystal Palace. Wir reden über das Duell zwischen dem 7. gegen den 11. Tottenham hat noch einige Spiele ausstehen. Da musste ja auch viel abgesagt werden, wirklich Massenausbruch, sogar in der U23, heißt, du konntest nicht mal irgendwie auffüllen mit Ersatzspielern, aber die Spieler kehren halt jetzt zurück, laut Antonio Conte, jetzt alle Spieler werden einsatzbereit sein, zumindest wieder im Training sein vor dem Boxing Day, das heißt, wir haben hier so die erste Welle quasi bei manchen Vereinen ja auch schon übersprungen, ne? Liverpool zum Beispiel ist betroffen, Tottenham hat es in den letzten Wochen hinter sich gebracht, die Spieler kommen langsam zurück, Gott sei Dank dann hoffentlich auch alle ohne Langzeitfolgen und alle wirklich wieder da. Die haben auch noch Nachholspiele, heißt der 7. Platz kann man auch noch einen Sprung machen. Auf der anderen Seite hast du Crystal Palace, stehen auf 11, spielen mal wieder eine Crystal Palace-Saison, obwohl man
Ja, absolut.
vielleicht unter Roy Hodgson noch ein bisschen mehr um den Abstieg oder gegen den Abstieg gekämpft hat, aber auch das ist ja immer am Ende gut gelungen. Crystal Palace ist und bleibt ein absolutes Mittelfeldteam. Die haben jetzt keinen riesigen Sprung gemacht im Sommer, was Transfers angeht. Trainer hat gewechselt, der macht auch ordentliche Arbeit, aber die Möglichkeiten sind natürlich eingeschränkt, wenn du die anguckst, was sonst in der Liga abgeht. Auf der anderen Seite ist bei Tottenham jetzt halt Antonio Conte, der auch seinem Ruf wieder gerecht wird. Ne? Seit er gekommen ist, stimmen die Ergebnisse bei den Spurs deutlich besser. Man hat es auch gegen Liverpool gesehen, nach all den Problemen mit den Corona-Fällen trotzdem bissig. Das Konterspiel klappt genauso, wie es klappen soll. Der Konte-Effekt, der trifft schon zu.
Ja, ist noch ungeschlagen, Conte,
ja,
als Spurs-Trainer in der Premier League. 3 Spiele gewonnen, 2 Remis, zuletzt eben das Remis gegen Liverpool. Und grundsätzlich ist das Ergebnis, glaube ich, völlig, völlig okay für Tottenham. Was ich aber mehr als okay fand, war der Auftritt. Ich fand die Spurs wirklich gut. Das war Conte-Fußball. Das war auch der Tenor, den ich so wahrgenommen habe aus England, einen oder anderen Artikel gelesen. Da hat man gesagt, vor allem Spurs-Fans in meiner Twitter-Timeline auch, das ist der Conte-Stempel, der ist zu erkennen allmählich. Zumindest in diesem Spiel. Davor fielen ja 2 aus, ne, gegen Brighton und Leicester. Die Spiele wurden ja verlegt. Ich glaube auch gegen Burnley das Spiel fiel aus. Also in den letzten Wochen allzu oft waren die Spurs nicht im Einsatz, aber eben gegen Liverpool waren sie nicht nur im Einsatz, sondern wirklich Conte-mäßig drauf. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Klar hatten sie Glück mit der Kane-roten Karte. Das würde das ganze Spiel ändern, weil es ja auch so früh in der ersten Halbzeit war. Natürlich, aber grundsätzlich der Auftritt macht absolut Mut, glaube ich. Und deswegen ohne Wenn und Aber für mich. Und jetzt wiederhole ich mich wieder. Das ist ein Heimsieg. Das ist eine 1,80er-Quote. Das ist die bessere Mannschaft, die zu Hause spielt. Mit einer sehr lukrativen Quote, da gibt es keinen Grund, da irgendwas anders zu tippen für mich. Also ich bin bei den Quoten
absolut
wirklich überrascht, dass die Topquote, auch hier wieder Unibet zu nennen mit einer 1,80, dass die so hoch ist.
Sie können jetzt auch eben, wie gesagt, vom Boxing Day wirklich nochmal ein paar Tage wieder gemeinsam arbeiten, noch besser in die Spur kommen, und der Auftritt gegen Liverpool war schon wirklich gut. Und dann, ja, bei aller Kritik auch, die man irgendwie an dem Kader von Tottenham hat, dass man sagt, Mensch, das ist eben kein Top-3-Kader und so, das stimmt, aber Kane und Son sind ein Top-3-Duo. Das ist einfach so.
Ja.
Und das ist auch ein Klassenunterschied gegen einen Mittelfeldverein wie Crystal Palace, was man da offensiv aufzubieten hat. Conte, wie gesagt, sein Einfluss ist sichtbar. Und er wird hier auch mit Tottenham den nächsten Sieg holen, bin ich mir auch sicher. Und auch da die Quote wieder halt super gut einfach im Dreiweg. Ne? Also für mich gibt's hier, wäre auch eine 1,6er-Quote auf Tottenham jetzt kein Wunder gewesen oder so aus meiner Sicht.
Wäre eine Quote gewesen, die ich erwarte. Also so, ich hätte schon 1,5, 1,6 erwartet und hätte es trotzdem angespielt.
Ja.
Dann nochmal. Sie spielen zu Hause, sie sind unter Conte umgeschlagen, sie haben ein richtig starkes Spiel gemacht. Kane hat endlich wieder zu Hause getroffen, Knoten ja komplett geplatzt. Er hat ja seit April kein Heimtor mehr erzielt und jetzt eben wieder dieser coole Abschluss, wie man ihn kennt. Wie gesagt, Heimspiel plus Crystal Palace, erst ein Auswärtssieg in 8 Spielen. Das ist ja auch ein bisschen dürftig, erst 9 Auswärtstore. Natürlich, das ist okay im Kontext Premier League. Viele Mannschaften schießen nicht sonderlich viel mehr, aber es ist halt nicht so, dass ich sage, oh, das könnte schwierig werden für die Spurs. Natürlich kann das immer der Fall sein, ist ja auch ein Derby etc. Und auch Crystal Palace ist ja immer mal für ein Remis gut. Aber unterm Strich, für mich sollte das ein Heimsieg werden. Alles andere würde mich schon überraschen.
Ja, bin ich absolut bei dir. Und nachdem wir übers Derby in London gesprochen haben, möchte ich mal kurz auf eine andere tolle Veranstaltung in London hinweisen, nämlich die Dart-WM. Die findet ja auch in London statt, im Alexandra Palace, also nicht im Crystal Palace, aber alles sehr naheliegend. Ich konnte mir die Überleitung quasi aussuchen, habe mich für die London-Überleitung entschieden und möchte euch darauf hinweisen, dass diese fantastische Veranstaltung, die ja Jahr für Jahr, glaube ich, immer noch mehr und mehr Leute auch anzieht, einfach natürlich auch von der Wettbasis intensiv begleitet wird. Ihr findet durchgehend aktualisierte Artikel über die Favoriten, über die nächsten Spielpläne, über die nächsten Runden, die anstehen, eben auch dazugehörige Quoten. Gerade bei so einem Sport, der so langsam immer mehr in der Mitte der Gesellschaft ankommt, immer mehr Leute anzieht, ist vielleicht ganz cool, sich auch einfach nochmal so informieren zu können, dass man dann wirklich drin ist, auch mal ein paar, ja, vielleicht vermeintliche Underdog-Namen kennen. Wir haben zum Zeitpunkt der Aufnahme zuletzt zum Beispiel ja den Sieg eines deutschen Hempel gesehen, der sehr überraschend kam. Hempel heißt er. Da war einiges los im Alley Pally, kurz der Veranstaltungsort abgekürzt. Und wer da weiter auf dem Laufenden sein will, dem wollen wir eben die Wettbasis und die Begleitung der Dart-WM da ganz nah ans Herz legen.
Ist ja die andere Tradition, ne? In England unterm
Boxing Day und
Weihnachtsbaum.
Dart-WM.
Genau, und in
Ja.
England sitzt man, liegt man am Sofa, schnabuliert, isst leckere Sachen und guckt sich Darts und Premier League Fußball an.
Ja.
Das
Ob man in
ist bei
England
uns
wirklich
fest
leckere
auf dem.
Sachen isst, das muss man,
Nein,
also
ich
die
meine die
Essenskultur
Leute,
natürlich.
ich meine nicht die Engländer an sich, sondern generell auch in
Absolut,
Deutschland natürlich. Man
ja.
sitzt zu Hause, haut sich hier, weiß ich nicht, den Braten rein oder was auch immer. Weiß nicht, was bei euch gibt.
Filet.
Chile, schön. Ja, und guckt eben, darauf wollte ich hinaus, die Dart-WM und eben Boxing Day. Also, das ist, hat Tradition und
England, die Insel sorgt für unsere Unterhaltung während der Feiertage.
so schaut's aus, so
Ja.
schaut's aus.
Liebe Grüße an die Briten. Besten Dank dafür. Wir
Genau.
machen auch weiter mit den Briten in der Premier League, in der Boxing Day Besprechung. Das fünfte Spiel, was wir haben. Ja, ich glaube, eines der deutlichsten Spiele, muss man so sagen, ist einfach der Tabellenletzte, natürlich Norwich, gegen den Tabellenvierten Arsenal. Wir haben ja eine 16 Plätze Spannweite. Laut Mikel Arteta, das muss man zumindest erwähnen, sind ein paar Spieler. Wir haben immer ein bisschen bei Covid das Problem, dass nicht jeder Verein dann auch bekannt gibt, welche Spieler genau betroffen sind. Weiß man dann immer erst am Spieltag, wer konnte sich schon vorher freitesten. Aber ein paar Spieler sollen wohl auch betroffen sein. Trotzdem hatte man zuletzt drei Siege in Folge wieder verbuchen können. Die waren ja jetzt auch nicht unbedingt, was die Ergebnisse angeht, schwach. 3-0 gegen Southampton, 2-0 gegen West Ham, die ich hier auch gelobt habe. Und 4-1 gegen Leeds. Also Toranzahl stimmte, Leistung stimmte.
Ergebnisse stimmten.
Tabellenplatz stimmt auch für Arsenal im Moment, muss man sagen. Also die sind ganz gut unterwegs. Und dann geht es eben gegen den Tabellenletzten, der, ja, wie schon beim letzten Run in der Premier League einfach, muss man sagen, Norwich, eine der Mannschaften, die eben so weit weg sind von dem Durchschnittsbudget in der Liga, dass sie es super schwer haben, mit diesem Kader mitzuhalten. Es ist einfach ein qualitativer Unterschied, wo sie nicht unbedingt was für können mit ihrer Arbeit oder so, weil sie einfach keine anderen Möglichkeiten haben, aber dieser qualitative Unterschied ist da.
Ja, in der Tabelle ist er gar nicht so augenscheinlich. Es sind ja nur 3 Punkte zum Nichtabstiegsplatz. Watford hat 13 Punkte und Norwich hat 10. Das ist beides natürlich nicht gut, aber eben, ne, durch einen Sieg gegen Arsenal könntest du, sollte Watford verlieren, da zumindest gleichziehen. Aber natürlich, wenn man so ein bisschen drüber hinaus guckt, sieht das alles nicht so gut aus. 8 Tore, 8 in 17 Spielen. Das ist abgrundtief schlecht. Norwich. 34 Gegentore in 17 Spielen, 2 pro Spiel. Das ist auch sehr, sehr schlecht. Minus 26 Torverhältnisse resultiert daraus. Das ist auch nicht unbedingt gut. Also, es, auch wenn es, ne, punktemäßig nicht so weit weg ist, das rettende Ufer, es würde mich sehr, sehr erstaunen, wenn Norwich die Klasse hält, denn sie sind die schwächste Mannschaft der Liga, ohne Wenn und Aber, mit Abstand, finde ich. Leider, Klammer auf, Klammer zu. Ja. Sie versuchen es wacker, aber es wird, glaube ich, nicht reichen. Und ich glaube, es wird auch gegen Arsenal nicht reichen. Die sind einfach zu gut drauf. Die haben ihren Groove jetzt aktuell gefunden. Die sollten mit Selbstbewusstsein antreten. Und sie sind einfach spielerisch die viel bessere Mannschaft. Auch wenn es da ein bisschen Trouble gibt rund um Aubameyang, ne? Der wurde mal wieder suspendiert. Ich weiß gar nicht, zum wievielten Male. Kapitänsbinde weggenommen. Da gibt es ein bisschen Knatsch. Aber die Mannschaft scheint sich davon nicht beeindrucken zu lassen, sondern die funktioniert weiter oder trotzdem gut. Und ich glaube, unterm Strich wird in Norwich auch gewonnen werden.
Ja, und ich sag sogar, es wird ein Handicap-Sieg. Denn da finde ich die Quote tatsächlich sehr spannend.
Ja, wir haben die
Ist
Quoten angesprochen, bei die wir gut finden, bei unter anderem Tottenham. Hier ist sie nicht ganz so gut, denn es ist ja trotzdem ein Auswärtsspiel und es ist ja trotzdem Arsenal. Also, ne, ohne jetzt den Arsenal-Fans, die vielleicht zuhören, zu nahe treten zu wollen, aber Arsenal ist ja trotzdem bekannt dafür, immer mal wieder auswärts bei wirklich sehr, sehr kleinen Mannschaften zu stolpern, auch überraschend in den letzten Jahren schon. Da finde ich die Quote von 1,45 dann irgendwo doch mir ein bisschen zu niedrig. Also da hätte ich mir schon so eine
ja, um sie
1,70 oder
anzuspielen
so.
vielleicht, aber für mich sind sie schon
Ja.
ein klarer Favorit.
Ja,
Und
aber um sie anzuspielen, darum geht es mir ja,
ja,
ne?
aber
Das
deswegen
geht.
Handicap 2,20 kriegt man direkt auf einen Standard-Handicap-Tipp auf Arsenal und dann legt man eben drüber. Ja, die letzten Siege waren alle Handicap-Siege, die Arsenal in
Das
Folge
stimmt.
eingefahren hat. Sie sind so ein bisschen ins Rollen gekommen, auch die Youngsters sind ja gut unterwegs, unter anderem Martinelli, der wirklich wieder zeigt, warum man immer mal wieder doch auch in allen Bereichen seinen Namen hört, gerade so auf Twitter oder so, schon zu Recht. Spieler, der immer mal wieder im Fokus steht, noch jung ist und viel, viel Tempo mitbringt, viel Offensivfreude. Die letzten Spiele, alle Handicap-Siege und jetzt, das ist eben auch ein Punkt, den du angesprochen hast, bei einem Handicap-Sieg, die Gefahr ist halt auch sehr gering bei 8 Toren von Norwich, dass sie wirklich erstmal was vorlegen oder überhaupt einen Treffer erzielen in diesem Spiel. Das heißt, ein 2-0 ist halt ein Handicap-Sieg. Du musst hier nicht unbedingt drei, vier Tore für einen Handicap-Sieg schießen, weil, jetzt mal ehrlich, Norwich wird keine zwei Tore schießen, da bin ich mir ziemlich sicher.
Die Frage, die ich mir halt stelle, ist, trifft eben Norwich? In 11 der 17 Spiele konnten sie das nicht. 11 der 17 Spiele kein Tor erzielt. Das ist erschreckend schwach. Zuletzt eben auch die drei Niederlagen in Folgen dabei auch kein Tor erzielt, wobei die Gegner natürlich auch ziemlich schwer waren. Also gegen Tottenham 3-0 verloren, gegen Man United nur in Anführungszeichen 0-1 zu Hause. Da ziemlich gut dagegen gehalten, was ich so mitbekommen habe. Und zuletzt eben gegen Aston Villa 0-2. Ja, und dann das fast schon obligatorische 0-0 gegen Wolverhampton. Wir hatten ja Wolverhampton erwähnt, dass die auch nicht so offensiv wirblich unterwegs sind. Also die Frage ist, schafft Norwich mal ein Törchen? Das ist so meine Herangehensweise. Ich würde es ihnen fast schon wünschen, aber klar, Handicap liegt nahe. Interessant finde ich tatsächlich, dass man sagt, Arsenal gewinnt und Norwich trifft nicht. Da hat man nämlich auch zwei 30er-Quoten aktuell, also eine schöne, die zwei da vorne. Aber man hat diese Handicap-Gefahr nicht, sondern ne, da ist einfach dieses 1-0 auch noch mit dabei. Trotzdem
Ja.
Zweierquote. Oder man sagt, Norwich muss jetzt einfach mal wieder treffen, so ein bisschen wahrscheinlichkeitenmäßig. Ne? Wenn sie so selten treffen, irgendwann treffen sie dann wieder. Arsenal gewinnt und beide treffen. 3,25, denn das ist eine wirklich spannende Quote. Wenn die drei vorne ist, dann geht was.
Ja, aber ja, ich würde da schon sagen, die sichereren Tipps beinhalten kein Norwich-Tor, so wie sie sich bis jetzt präsentiert haben. Na, also da
Gut.
in die Richtung kann man auf jeden Fall
Kann ich
mal
nachvollziehen.
denken. Lass uns direkt mal weitermachen mit dem, würde ich schon sagen, wahrscheinlich, was die Qualität beider Teams angeht, spannendsten Spiel an diesem Boxing Day immer noch, auch wenn Leicester nicht so gut unterwegs ist in dieser Saison, wie sich's viele erwartet haben. Trotzdem reisen sie nach Manchester, zu Manchester City, dem Tabellenführer, der ja in letzter Zeit, muss man sagen, auch nicht immer komplett berauscht hat, auch mal ein bisschen Glück hatte im letzten Spiel gegen Newcastle. Ja, sagen wir so. Der zweite, Liverpool, hatte mehr Pech mit dem VAR als City in dem Spiel vielleicht. Aber trotzdem ist es natürlich immer, wenn wir hier in diesem Podcast Manchester City erwähnen, einleitungsmäßig erstmal einer der besten Trainer mit einer der besten Mannschaften der Welt. Ohne Frage. Aber es geht gegen Leicester, die ja schon seit langem auch Spielanlagen, auch unter Rodgers haben, die sie eigentlich zu prädestinierten Giant Killers, Riesentötern machen. Unter anderem immer zu nennen, Jamie Vardy. Niemand trifft so gerne gegen die Top 6 der Liga wie Jamie Vardy. Und niemand jubelt so schön aggressiv, so schön provokativ danach.
Das
Dafür muss ich
stimmt
sagen,
auch.
mag ich ihn ja sehr gerne. Also Außenseiter Hoffnung für einen kleinen Upset hier bietet das Spiel tatsächlich, finde ich.
Und unterhält mich tatsächlich auch immer, wenn er da ja, in die Gesichter der Auswärtsfans so ein bisschen jubelt und wirklich gerne stichelt und provoziert. Übrigens, du hast es angesprochen, die Giant Killers von Leicester haben tatsächlich auch Manchester City zweimal gekillt in den letzten vier Auftritten. Nämlich es gab ein verrücktes, du erinnerst dich vielleicht dunkel, 5:2 bei Manchester City im Jahr 2020 im September in der Liga. Und das Finale im Pokal haben sie im Jahr 2021, vor einem Jahr, gewonnen. 1:0. So, also Leicester weiß schon, wie man Man City ärgert, wie man Man City richtig einen mitgibt. Ob das jetzt auch am Boxing Day passiert, ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher, denn Man City aktuell, na, zu stark drauf. Also einfach
Ja,
wow,
Leicester vor
stark
allen Dingen
drauf.
halt nicht unbedingt. Das ist so ein bisschen auch der Hemmschuh bei mir, dass Leicester eben nicht so gut abgestimmt funktioniert wie in den letzten Jahren, wo man unter Rodgers, ja, West Ham hat so ein bisschen im Moment den Platz von Leicester eingenommen, den man in den letzten beiden Jahren hatte. Und Leicester Platz 9, das ist eben auch nicht unbedingt der Anspruch gewesen vor der Saison, weil man sich eben eigentlich besser dargestellt hatte. Aber du hast halt Schlüsselspieler, die nicht mehr. Gerade in James Maddison, den hättest du im Sommer noch für 50 Millionen verkaufen können. Jetzt kriegst du wahrscheinlich noch 25 nach dem Auftritten im letzten halben Jahr. Also der funktioniert im Moment gar nicht. Ein Vardy nicht mehr ganz so treffsicher, muss man auch sagen. Auch ja in einem Alter schon angekommen, wo man vielleicht erste Erscheinung merkt. Trotzdem muss er die ganze Offensive im Moment alleine tragen. Das merkst du in jedem Spiel.
Trotzdem neun Tore in 15 Spielen, also damit ist er der Drittbeste in
Ja,
dieser
und wie
Liga
gesagt, also er
natürlich.
trägt die Offensive weiter noch, aber das eben in einem Alter, wo du vielleicht irgendwann dir auch als Spieler auf, dass du mal ein bisschen Schützenhilfe bekommst, ne? Also, die sind von Vardy abhängig im Moment. Und ja, also ich glaube, man kann schon ein Spiel erwarten, wo Leicester von Anfang an sagen wird, okay, City bekommt den Ball und wir tun alles dafür, mannschaftstaktisch, um sie aus den wirklich gefährlichen Räumen fernzuhalten. Das funktioniert gegen City ungefähr in einem von 10 Spielen. Ansonsten wirst du einfach auseinandergespielt und kriegst drei Dinger, bevor du überhaupt den Ball berührt hast. Aber es ist eine 10%ige Chance, dass du, ja, vielleicht auch, weil sie eben keinen Mittelstürmer haben, ihre einzige große Schwäche, mal nicht jede Chance nutzen, dass du lange 0-0 hältst und du wirst auf Konter setzen. Das ist auf jeden Fall das, was uns erwartet. Konter kann Leicester immer noch spielen, Konter kann Vardy immer noch spielen. Das ist die Außenseiter-Chance. Sie ist nur nicht riesig. Das muss man auch ehrlicherweise sagen, auch wenn ich hier versuche, die ganze Zeit das so ein bisschen zu hypen.
Ja, die Form aktuell, die muss man ja auch kurz ansprechen. 8 Siege in Folge, wenn ich mich nicht täusche, bei Man City. 4-0 gegen Newcastle und ein 7-0 gegen Leeds gab es zuletzt. Die haben einfach in 2 Spielen 11 Tore geschossen. Das macht einem schon ein bisschen Angst, dass Leicester sich plus, ich habe es ja vorhin auch angesprochen, bei Watford, Leicesters letzten beiden Spiele wurden auch abgesagt. Sprich, die haben dann auch 2 Wochen nicht gespielt, wenn sie bei Manchester City antreten. Also denen fehlt auch komplett der Rhythmus. Natürlich auch beim einen oder anderen Spieler, der dann vielleicht aus einer Corona-Situation zurückkommt, fehlt dann auch die Fitness, weil, ne, wenn du dich isolierst, kannst du ja nicht so trainieren oder überhaupt nicht trainieren. Also das sind schon auch gehörige Fragezeichen hinter Form und Fitness, und Eingespieltheit von Leicester. Und wenn du dann zu dieser Dampfwalze Manchester City reist, wundert es nicht, dass die Quoten 1,20 auf Man City betragen. Das ist angemessen und deswegen, ja, Giant Killer, sie konnten den Giant City in den letzten Jahren immer mal wieder killen, aber ich fürchte, in dem Spiel wird das nicht möglich sein. Deswegen, City gewinnt das. Es muss nicht wieder klar werden. Also ich würde jetzt nicht von erneutem Schützenfest 4-0 oder in die Richtung ausgehen, weil Leicester kann schon unbequem sein natürlich und dir, ne, durch Vardy immer mal einen mitgeben. Also sprich, dann wird es halt ein 3-1 oder 2-1 oder so. Aber unterm Strich solltest du dir dieses Ding gewinnen, glaube ich. Oder siehst du das anders?
Alles spricht dafür. Ich tippe auf doppelte Chance auf Leicester. Einfach nur aus Bauchgefühl. Tatsächlich möchte ich es mal erwähnt haben. Sie haben zumindest die Anlagen, mal dieser Riesentöter zu sein. Und die doppelte Chance gibt eben, ja, Fünferquoten kriegt man da schon auf Leicester. Also Unentschieden oder Sieg, Leicester. Und vielleicht ist es doch einfach mal der Moment in diesem super engen Spielplan im Moment in England. Jedes Team stolpert eigentlich um diese Zeit mal. Das City einfach mal wieder einen Abend oder Nachmittag erwischt, wo sie vom Tor nicht effektiv genug sind, um das Spiel früh zuzumachen und dann vielleicht Jamie Vardy doch nochmal diese eine Chance hat. Und dann sehen wir ein 1-1 vielleicht auch, wo XG-mäßig City 3-1 gewinnen müsste, aber es bleibt ein 1-1 oder so. Irgendwie wirklich aus reinem Bauchgefühl und weil ich die Quote natürlich auch ziemlich cool finde, wenn ich sage, wenn ich was riskiere, dann will ich dafür auch ordentlich belohnt werden. Fünferquoten auf eine doppelte Chance finde ich ganz gut, weil ich Leicester weiter auch nicht für die schlechteste Mannschaft der Liga halte. Also wir reden ja nicht über City Norwich oder so hier gerade. Deswegen, ich riskiere es mal. Ich sag, ich finde es einfach spannend, aber wenn ihr sagt, wir wollen sicher spielen, wir wollen uns auf die Erkenntnisse verlassen wirklich, dann hört lieber auf Alex bei diesem Spiel. Ich will nur mal aus der Reihe brechen.
Ich glaube, die Stolperer von City kommen erst ein bisschen später, um mal in die nicht allzu ferne Zukunft zu blicken. Am 20. Spieltag, schon am Mittwoch, 29.12., geht es nach Brentford. Die sind sehr unbequem, da könnte ich mir gut vorstellen, dass es da einen Stolper gibt. 2 Tage später, am Neujahrstag, spielt man gegen Arsenal und am 15.01., gut, da ist dann immerhin eine 2 Wochen Pause, zu Hause gegen Chelsea. Also in diesem.
Ja, Januar,
In diesen
Februar
drei,
wird sowieso, kann man
ja,
mal
aber
sagen, super in der Liga, weil du
in
auch
diesen drei
Liverpool,
Spielen,
Chelsea
glaube ich,
hast.
gibt's, in diesen drei Spielen, glaube ich, gibt's den Stolperer von City gegen
Ja.
Leicester, glaube ich nicht, aber allein schon Bradford away könnte ich mir vorstellen, dass man nicht über ein 1-1 hinauskommt, weil Brentford
Ja.
auch sehr, sehr, sehr unbequem ist und auch sehr laufstark, sehr ballsicher etc. Also da kann ich mir einen kleinen Upset vorstellen. Gegen Leicester sehe ich ihn ehrlich gesagt nicht. Auch eben, weil Leicester 2 Wochen kein Fußball gespielt hat. Ich glaube, das ist so ein großer Nachteil gegen so eine, ja, eingeölte Maschine wie Man City, bei der aktuell alles läuft und das Selbstvertrauen da ist. Ja, ich sehe es einfach nicht.
Macht alles Sinn, ich tippe dagegen. Lass uns weitermachen. Nächstes Spiel, über das wir reden, ist Burnley gegen Everton. Wir müssen ein bisschen wieder den Hype-Modus runterfahren. Natürlich nicht so ein klangvolles Duell wie das Spiel, über das wir eben gesprochen haben. Gerade Everton in dieser Saison auch ziemlich enttäuschend mit Platz 14. Ist ja auch ein Team, was sehr, sehr viel Geld investiert hat in den letzten Jahren, sich sehr, sehr viel Hoffnung macht, da eigentlich langfristig sich in den Top 6 wieder zu etablieren. Traditionsreicher Verein. Es will in dieser Saison überhaupt nicht gelingen. Noch hält man zumindest am Trainer fest, hat aber auf der Führungsebene schon einige Umstellungen jetzt gemacht. Rafa Benitez darf noch trainieren. Jetzt geht's gegen Burnley. Die haben wie immer Sean Dyche an der Seitenlinie und damit ja durchaus einen interessanten Charakter, der auch für einen sehr unangenehmen Fußball spielt. 18. gegen 14. Beide Teams sind sicherlich auf diese Punkte angewiesen oder hätten sie sehr, sehr gerne rund ums Weihnachtsfest. Ich gehe davon aus, dass wir hier ein sehr, sehr zähes Aufeinandertreffen sehen. Und ja, führe direkt mal so vor, dass ich zum Beispiel glaube, dass wir hier nicht unbedingt mehr als 2,5 Tore sehen. Das gibt 1,6er, 1,7er Quoten so ungefähr. Könnte ich mir vorstellen, dass wir hier, ja, wie gesagt, eher so ein sehr, sehr langes Abwartespiel, was Burnley sehr, sehr lange zerstören wird und Everton in dieser Saison eben noch nicht so gut drauf, trotz höherer Qualität im Kader, dass sie dem vielleicht was entgegensetzen können. Also ja, fast unentschieden wäre auch noch ein Tipp, was ich mir vorstellen könnte. 3,30er-Quoten, 3-Weg, so in die Richtung gehe ich bei dem Spiel.
Das erste Spiel in unserer Besprechung, das deutsche Quoten aufweist, so nenne ich es mal in Anführungs- und Abführungszeichen, nämlich Zweierquoten für die Heimmannschaft, Burnley, 2,45 im Schnitt, und Dreierquoten für die Auswärtsmannschaft. Das kennt man ja aus der Bundesliga, da sind ja, weiß ich gar nicht, 7 von 9 Spiele weisen da immer solche Quoten auf. Die aufmerksamen Zuhörer werden mitbekommen haben, das ist das erste Spiel in dieser Besprechung am Boxing Day, wo die Quoten bei beiden Mannschaften so hoch, / so ausgeglichen sind, wie man es aus der Bundesliga bei fast jedem Spiel kennt. Heißt natürlich auch, enorm schwer zu tippen. Also mit Abstand das am schwersten zu tippende Spiel in unserer Besprechung bisher. Und deswegen, ich will fast schon sagen, naja, ich will es ja eigentlich nicht zugeben, aber ein bisschen ratlos bin ich schon, weil da kann alles passieren. Also das Unentschieden liegt natürlich auf der Hand, wenn man sagt, boah, das wird zäh, das wird schwierig, Abstiegskampf, das wird fußballerisch nicht sonderlich prickelnd werden. Das ist es selten, wenn Burnley grundsätzlich spielt und dann findet das Spiel auch noch bei Burnley statt. Everton ist jetzt auch alles andere als gut in der Saison unterwegs. 19 Punkte, das ist sehr, sehr enttäuschend. Burnley 11 Punkte, das ist noch enttäuschender. Es gab ja erst einen Sieg für Burnley in der gesamten Saison. Keine Mannschaft hat weniger Siege auf dem Konto. 14 Türchen für Burnley in 15 Spielen. Das sprechen auch Bände, also es wird sehr zäh und ich glaube, der Ball ist recht häufig in der Luft, im Aus oder unterbrochen ist das Spiel auch. Also das wird Hertha-mäßig könnte das werden, ne? So ein bisschen.
Ja, gehe ich auch von aus. Gerade Burnley zu Hause haben schon die Möglichkeiten, jeden Gegner irgendwie auf ihr Niveau runterzuziehen. Und wie gesagt, Everton einfach nicht in der Form, dass man ihnen unbedingt zutraut, da was entgegenzusetzen. Also wenig Tore, zähes, englisches, schlechtes Wetter im Winter. Ne? Es ist so, on a cold Sunday night in Burnley-mäßig wird das, glaube ich.
Also, ja. Also, du hast es angesprochen, das Under 2,5 mit 1,60, 1,65er Quoten, da tendiere ich schon auch stark dazu, um ehrlich zu sein. Denn sie können mir ein 1-0 Burnley, kann ich mir wirklich vorstellen, dass sie ihren zweiten Saisonsieg einfahren, mit Ach und Krach irgendeine Ecke reinköpfen oder irgendwie, ne? Grundsätzlich einen Standard. 0-0 ist drin, ein 1-1 ist drin, ein 1-0 Everton würde auch niemanden überraschen, nachdem Burnley ja dermaßen schwach unterwegs ist in der Saison. Also alles sehr, sehr gut vorstellbar. Wenig Tore ist, glaube ich, die offensichtlichste Variante bei dem Spiel.
Das denke ich auch. Und lass uns mal weggehen jetzt von diesem nicht so spektakulären Spiel. Wir sprechen jetzt über Stevie G gegen Chelsea. Aston Villa mit Trainer Steven Gerrard trifft auf den Tabellendritten von Thomas Tuchel. Steven Gerrard, ordentlicher Einstieg. Aston Villa hat ja den Trainer in der Saison gewechselt. Heißt, da gab es vorher durchaus Probleme. Jetzt hat man sich stabilisiert. Das sieht man auch an der Tabellenposition mittlerweile. Man steht vor diesem Spieltag auf dem 10. Platz, also solides Mittelfeld. Und für Aston Villa geht es um den Klassenerhalt tatsächlich. Und da ist man auf einem sehr guten Kurs, seit Gerrard übernommen hat. Und auf der anderen Seite hast du Chelsea, die tatsächlich ja in den letzten Wochen das erste Mal fast seit Tuchel übernommen hat, so ein bisschen was wie Menschlichkeit wieder gezeigt haben, also auch mal Punkte liegen lassen haben, nur noch eben Platz 3 sind in der Tabelle. Sie waren ja lange auf Platz 1 und man hatte so das Gefühl, Mensch, dieses Jahr marschieren nicht nur Liverpool und City so unbarmherzig, wie wir es vielleicht aus ein paar Jahren kennen, sondern auch Chelsea. Jetzt gab es die ein, zwei Stolperer, es gab zuletzt 4 Positivmeldungen, auch die muss man nennen: Chilwell, Lukaku, Werner und Odoi. Das heißt, da ist auch durchaus offensive Firepower gerade verloren gegangen. Auch Chilwell, wenn er wie sagt man's, nominell Außenverteidiger ist, natürlich auch offensiv ein wichtiger Spieler in diesem System, der da viel beitragen kann über die Außenbahn, gerade in der Fünferkette. Die werden alle, ja, oder wurden alle positiv auf Covid getestet, auch ein kleiner Rückschlag.
Und das macht sich bemerkbar, ne, gegen Wolverhampton, um da kurz anzuhaken. Denn da gab es nur 0-0, kein Lukaku, kein Werner, keine Tore, so ein bisschen, ne?
Ja, auch Hudson-Odoi kam ja immer besser in Form. Wie gesagt, auch Chilwell über die Außen durchaus ein Faktor. Da geht dir schon viel verloren, weil du mittlerweile dann eben doch auch die dritte Reihe dann besetzen musst auf den Positionen, wenn immer die Offensive betroffen ist quasi, ne?
Ja, also ich glaube, gegen Wolverhampton hat man mit der falschen Doppelspitze Pulisic und Mason Mount gespielt. Also der eine ist Flügelstürmer und auch nicht unbedingt bekannt für sein Torriecher, nämlich Pulisic, und der andere ist ein offensiver Mittelfeldspieler halt in Mason Mount, der zwar einen richtig starken Schuss und Abschluss hat und gerne offensiv, ne, dann in die Räume rennt, aber ist ja doch dann doch was anderes, wenn du dann nominell quasi ja, Mittelstürmer mehr oder minder machen, den Mittelstürmer geben musst. Also Chelsea fehlt ganz klar aktuell ein ganz normaler Stürmer. Der muss nicht mal sonderlich super gut sein, aber einfach Stürmer sein würde ihm helfen, denn sie haben aktuell keinen. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Und dann zu Aston Villa, letzten zwei Spiele auch nicht gewonnen. Chelsea, also 0-0 Everton, Wolverhampton hatte ich erwähnt, davor 1-1 Everton, richtig enttäuschend, die beiden Resultate. Gegen Leeds wurde mit Ach und Krach, ich habe es auch schon erwähnt, in der 91. gewonnen, 3-2 durch einen, finde ich, mindestens schmeichelhaften, um nicht zu sagen falschen Elfmeter. Also um einer hätte es da ja auch das Remis gegeben. Und davor wurde bei West Ham verloren mit 2-3. Ja. Also aktuell die Form ist
nicht gut.
Die Form ist nicht gut. Nee, da gibt es Probleme. Und deswegen, das wird wirklich, wirklich schwer bei Aston Villa. Und es würde mich kein Stück überraschen, wenn es erneut keinen Sieg gibt, um ehrlich zu sein.
Ja, man muss einfach sagen, also gerade offensiv hapert es halt bei Chelsea. Ne? Es float nicht mehr so wirklich. Und deswegen gewinnst nicht. Du enge Spiele nicht mehr. Es sind aber trotzdem eigentlich immer enge Spiele, weil ja, das absolute Beste, was Tuchel zustande gebracht hat, ist weiter auf absolutem Top-Niveau, nämlich die Defensive der Blues. Also da hast du jetzt nicht die krassen Einschnitte und das macht es natürlich auch für jeden Gegner der Liga schwer. Es war, ja gut, sie haben sogar die Champions League gegen City ohne Gegentor gewinnen können und so, ne? Und dann hast du nochmal eine Vorbereitung draufgelegt und sie sind auch in dieser Saison defensiv wieder super stark unterwegs. Deswegen glaube ich schon, dass da auch eine Mannschaft mit Villas Qualität jetzt durchaus Probleme haben wird, wirklich ja selber durch Tore das Spiel zu bestimmen, aber du wirst wieder ein zähes Spiel haben. Du wirst nicht unbedingt das Spiel haben, was du erwartest, wenn die absolute Top-Mannschaft auf den vermeintlichen Underdog trifft. Und deswegen ja auch hier wieder vielleicht tatsächlich in Richtung Under, weil wenig Tore zu erwarten sind. Was mir ehrlich gesagt auch gut vorstellen kann, wenn wir über eine Mannschaft mit einer sehr starken Defensive, aber Offensivproblem reden, dass wir ein Spiel haben, wo nicht beide Teams treffen. Also das ja, vielleicht sogar beide Teams nicht treffen. 0-0 halte ich ja sogar für vorstellbar. Also 1,8er-Quoten auf beide Teams treffen. Nein, auch das finde ich recht naheliegend. Ansonsten, ja, kann man vielleicht sogar mal den kleinen Blick wagen auf doppelte Chance Aston Villa. Da deckst du das Unentschieden ab, was wir beide, glaube ich, nicht hundertprozentig ausschließen würden. Aber auch noch den Lucky Punch von Danny Ings in der 91. Minute deckst du auch noch mit ab und kriegst immer noch 2,20er-Quoten.
Ich wollte es gerade also tatsächlich selbst ansprechen. Ja. Ich finde, die doppelte Chance hat sehr, sehr interessante Quoten. Du weißt ja, wenn die 2 da vorne ist, die lächelt mich immer an. Und nochmal, Chelsea hat einfach aktuell Probleme, Spiele zu gewinnen. Sie haben keinen Torjäger im Team. Ich weiß nicht, ob sich das natürlich noch ändern kann. Muss man ja auch nochmal, also wir haben jetzt Stand heute gesagt, Lukaku wäre nicht dabei, aber das kann sich ja ändern. Sind ja noch ein paar Tage bis zum Boxing Day. Also ne, mit Vorsicht zu genießen, ob diese Prognose, dass die beiden ausfallen, dann noch stimmt. Aber Stand heute eben im Sturm einfach Probleme. Aston Villa ist gut drauf, grundsätzlich unter Stevie Gerrard. Macht einen guten Job, ist eine ziemlich unbequeme Mannschaft, die auch immer, vor allem zu Hause, immer einen Sieg einfahren kann. Das wird schwierig. Also 4 der 8 Spiele wurden zu Hause gewonnen. Das ist jetzt natürlich Mittelmaß, aber ne, ist ja alles andere als schlecht. Also sie spielen ja jetzt nicht in Burnley oder so, Chelsea. Deswegen, ja, doppelte Chance ist riskant, klar, weil es ist Chelsea, es ist ein absolutes Top-Team. Aber ich finde, das könnte man schon mal riskieren.
Ja, denke ich auch. Ich glaube, beide Mannschaften werden in diesem Spiel nicht wahnsinnig viele Chancen haben, aber 4 Chancen, die gibt's woanders. Beim Skispringen nämlich. Und die Vierschanzentournee, eine weitere tolle Wintertradition. Auch die wird auf wettbasis.com natürlich behandelt. Da möchten wir euch auch nochmal darauf hinweisen, bevor wir hier die letzten beiden Spiele in unserer Besprechung durchjagen des Boxing Days. Auch das wird euch natürlich in Artikelform regelmäßig frisch aufbereitet auf wettbasis.com. Gerade kann man sich da auch schon sehr gut einlesen. Vierschanzentournee, Favoriten, Gesamtsieger, also Favoriten auf den Gesamtsieg. Wie sind die Wettquoten? Was gibt's überhaupt für Wetten? Was sind die besten Wetten? Der Auftrag, der ist da ja am 29. Dezember, also wenn wir den Boxing Day hinter uns gebracht haben, kann man sich da vielleicht mal auf eine andere Sportart einlassen als Dart und Fußball noch. Skispringen, Vierschanzentournee, lest euch gerne ein auf wettbasis.com. Auch ein immer wieder spannender und prestigeträchtiger Wettbewerb und die Begleitung gibt's auf wettbasis.com. Auch das wollten wir euch ans Herz legen, bevor wir weitermachen mit Brighton and Hove Albion gegen Aufsteiger Brentford, die, ja, auch gut unterwegs sind für einen Aufsteiger, muss man sagen. Brentford, nicht unbedingt der Verein, wo man sagt, wie wenn Aston Villa das 10. Mal oder Fulham aufsteigt, den man direkt auf dem Zettel hat, unbedingt aus dem englischen Fußball. Trotzdem sind sie 12. sogar ein Platz vor Brighton, ganz gut in der Saison unterwegs und einer dieser Aufsteiger, wo es so langsam in die Richtung geht, dass man sagt, ja, da sieht es sehr gut aus mit dem Klassenerhalt, ne?
Ja, da sieht es sehr gut aus mit dem Klassenerhalt. will ich dir gar nicht widersprechen. Übrigens muss ich noch kurz loswerden, weil das ist mir ein wichtiges Anliegen. Die Überleitung war ja grandios. Auf Skispringen. Wunderschön. So viel Zeit muss sein.
Ja, danke schön.
Preisverdächtige Überleitung. Brighton und Brentford, hast du die eigentlich als Kind auch verwechselt? Zweimal ein B vorne, klingt ein bisschen ähnlich. Wortlänge ungefähr gleich? Nee, okay.
Ich kannte, aber es sind ja die Seagulls gegen die Bees.
Ja.
Also man kann ja immer mit Tieren
beides
auch...
Beides fliegt, oder was?
Es gibt... beides fliegt, ja. Beides könnte sich in der Luft auch duellieren, sehr schön. Die Biene natürlich direkt bewaffnet. Also vielleicht der kleine Vorteil, auch ein Platz in der Tabelle vorne, wie gesagt.
Ja. Und der Seagull klaut dir die Waffel, wenn du am Steg stehst und dein Eis schlabberst, ne? So ungefähr. Gut, genug Unsinn erzählt. Kommen wir zum Spiel. Brighton gegen Brentford. Zweierquote auf Brighton springt mir da so ein bisschen ins Auge oder bis zu Zweierquote, ich glaube, ja, 1,95 so im Schnitt. Viererquoten auf Brentford heißt recht schwer zu tippen, aus Sicht der Wettanbieter zumindest, oder recht ausgeglichenes Spiel, wo sehr viel passieren kann. Und da würde ich sagen, ja, da gehe ich mit.
12. gegen 13. Punktgleich. Ja. Tordifferenz unterscheidet sich um 2 Tore auch nur.
Ja.
Also wir haben hier wirklich Teams viel dichter, kannst du nicht beieinander sein.
Nee.
Eigentlich ja nur 2 Tore noch. Und das war's.
Also wir sind beim klassischen Münzwurf so ein bisschen, finde ich. Ne? Also es gibt nicht die eine... Ja, den einen Faktor, wo ich sage, boah, das aus dem und dem Grund werde ich glauben, dass Brentford gewinnt oder dass Brighton gewinnt, sondern es, boah, das ist
also mitläufig. Was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass Brentford als Aufsteiger, auch als eher kleinerer Aufsteiger, Platz 12 schon ja ziemlich an dem Maximum ihrer Möglichkeiten spielt, während du bei Brighton eigentlich immer das Gefühl hast, dass sie es irgendwie schaffen, unter ihren Möglichkeiten zu spielen. Denn Brighton spielt eigentlich seit Jahren unter Potter einen sehr ansehnlichen Fußball, hat sich jetzt so ein bisschen auch zu so einem Hipster-Verein und Hipster-Trainer, was die Taktik-Nerds angeht, gemausert. Da wird er durchaus gelobt. Aber sie sind halt einfach so selten in der Lage, auch gute Chancen zu verwerten. Wenn ihr wirklich mal, ja, wenn ihr Leute seid, die Schadenfreude durchaus genießen, dann guckt euch einfach mal wirklich die Compilations an, die es zahlreich gibt auf YouTube, wie Brighton 100%ige vergibt. Und dann fragt ihr euch auch so ein bisschen, was ist da los? Welcher Fluch liegt auf diesem Verein? Und die spielen die ja super raus, die Chancen. Also Brighton immer eher so unter den Möglichkeiten, während Brentford schon am Maximum ist. Heißt, wenn beide ihr Maximum abrufen können an diesem Spieltag, sehe ich Brighton tatsächlich schon als Favorit. Heimspiel kommt dazu. Sagen auch die Quoten trotzdem, auch wenn die auch auf Brighton hoch sind. Also das muss man so ein bisschen in die Waagschale werfen. Das Problem ist halt einfach nur, dass Brighton dieses Maximum und gerade diese Chancenverwertung eben super selten erreicht. Und man schon berechtigt auch fragen muss, warum sollte ich jetzt davon ausgehen, dass sie es an diesem Spieltag schaffen?
11 Spiele übrigens, ich habe schnell nachgezählt, sorry für die Pause. 11 Spiele hat Brighton nicht mehr gewinnen können in der Premier League. Das ist ein bisschen heikel. Ich habe ja die Zweierquote genannt, und also auf Brighton, und die Viererquote auf Brentford, und das lässt, finde ich, diese Viererquote in anderem Licht erscheinen, wenn eine Mannschaft so lange nicht mehr gewonnen hat. Ne? Oder habe ich mich verzählt? Nee, ich glaube, ich habe mich nicht verzählt. Nee. Nee, das stimmt schon, was ich erzähle. Also den letzten Sieg von Brighton gab es einfach am 5. Spieltag in der Premier League. Das ist schon enorm. Das ist eine unfassbar lange Zeit. Zuletzt hatten sie sich auch mit dem Toreschießen schwer. 0-2 bei Aston Villa, 0-0 bei Leeds, dann zweimal 1-1 und dann 0-1 bei den Wolves. Also auch toremäßig, weil du es ja angesprochen hast, es wird viel verballert und es ist mit dem Toreschießen recht schwer bei den Seagulls. Oder es fällt ihnen recht schwer, Tore zu schießen grundsätzlich. Nochmal, diese Viererquote, auch wenn ich jetzt nicht sagen würde, oh, ich gehe auf jeden Fall vom Brentford-Sieg aus, aber na, die Quote erscheint in einem ganz anderen Licht, wenn man sieht, wie sehr Brighton Probleme hat in den letzten Wochen und Monaten sogar.
Ja. Also, was ich auch noch interessant finde bei dem Spiel, ist tatsächlich, dass beide Teams treffen. Kann ich mir ganz gut vorstellen und ist mit bis zu Zweierquoten tatsächlich auch, was diese Art der Wette angeht, sehr hoch dotiert. Brighton ist in der Lage, ein Spiel über längere Zeit zu dominieren und dass da dann gerade zu Hause vielleicht doch mal ein Treffer abfällt, ist vorstellbar. Auf der anderen Seite Brentford, ja, auch im Sturm nicht unbedingt schlecht besetzt und ich könnte mir vorstellen, dass wir hier zum Beispiel auch bei so einem Münzwurfspiel nicht auf das 0-0, sondern eher auf das 1-1 zusteuern. Deswegen beide Teams treffen, Zweierquote finde ich auch noch nie un uninteressant so.
Nee, war auch mein Bauchgefühl, auch wenn ich gerade gesagt habe, natürlich, dass Brighton Probleme mit dem Toreschießen hat. Aber ich glaube, das sind grundsätzlich, oder was ist, ich glaube, das sind grundsätzlich Mannschaften, die sich was zutrauen, die offensiv spielen, die mit dem Ball agieren wollen, ne? Die mutig agieren. Und wenn da so zwei so Mannschaften aufeinandertreffen, sollte es eigentlich Tore geben. Sprich, ich gehe auch tatsächlich davon aus, dass beide treffen, unabhängig vom Ergebnis, dann ist dann alles möglich. Ne? 2-1. 1-1, 2-2, kann ich mir 1-2, kann ich mir alles super gut vorstellen. Super interessant finde ich die doppelte Chance auf Brentford, weil es da eben 1,85 im Schnitt gibt und da ist das Remis dabei. Und wer wirklich ein bisschen zocken will, wenn man sagt, es ist ein Münzwurfspiel und bei der einen Münzseite gibt es eine Viererquote, nämlich auf Brentford, das einfach anzuspielen. Zocken, natürlich super riskant, aber die Quote ist so lukrativ, finde ich wirklich spannend.
Ja, auch
Also
da.
ist mir auch zu hoch irgendwo ein bisschen, ne?
Ja, das stimmt schon. Also für Augenhöhe und so ist eine Viererquote auf ein Team natürlich. Ja, Zweierquote auf der einen, zwei Zweier, weil es Auswärtsmannschaft ist auf der anderen. Hätte mich jetzt auch nicht komplett verwundert bei dem Aufeinandertreffen, deswegen gebe ich dir schon
Ja,
recht.
gut, 2 und 2 hast du selten, aber
Ja.
lass es halt 2,60 und 2,80 oder
Ja, irgendwie
2,60
sowas,
und
ne? Also
3,10, irgend sowas,
sehr
ne?
dicht
Aber
beieinander.
genau, aber dass es vier Quoten sind und nochmal, Brighton hat ja seit dem 5. Spieltag nicht gewonnen, also das allein. Ne? Ja, kann man mal riskieren, wenn man möchte. Und dann
Kann man
gucken wir
mal
mal, ob das
riskieren
klappt.
und damit ist der Boxing Day zu, aber es gibt noch einen kleinen Epilog. Am 27. gibt es auch noch ein Spiel, nehmen wir natürlich auch noch schnell mit rein, um diesen Spieltag abzuschließen. Newcastle trifft auf Manchester United, das letzte Spiel, was wir hier besprechen wollen. Und der Tabellen-19. aus Newcastle, wirklich, ja, da bin ich auch sehr gespannt, was im Januar dann in der Transferphase passiert, denn wir wissen, Newcastle United wurde ja, zum reichsten Verein der Welt durch die letzte Vereinsübernahme durch ein Konsortium, wo eben auch der saudi-arabische Staatsfonds 80% dran hält. Aber auf der anderen Seite haben wir mit Manchester United keinen leichten Gegner. Wir haben akut abstiegsbedrohtes Newcastle. Und die müssen natürlich jetzt irgendwann mal anfangen, in die richtige Spur zu kommen, denn ein Abstieg war sicherlich bei der Übernahme nicht einkalkuliert.
Nee, das glaube ich auch nicht. Und er droht enorm. Man darf gespannt sein, was im Transferfenster passieren wird. Ich glaube, da wird nämlich einiges passieren bei den Geordies. Da wird der ein oder andere Spieler wohl losgeeist von den zahlreichen Vereinen Europas. Mal gucken, wen es da so erwischt. Aber ja, Newcastle muss auf dem Transfermarkt was machen und wird ja auch was machen. Geld ist ja da. Was sie in diesem Spiel machen werden, am Montag um 21 Uhr gegen Newcastle United, ich fürchte nicht ganz so viel. Zumindest punktemäßig, denn ich habe einen Tipp an alle Zuhörer. Beeilt euch mit dem Tipp auf Manchester United, denn aktuell gibt es da eine 1,50. Ich fürchte, die Quote wird nicht mal allzu lange so hoch bleiben. Könnt mir gut vorstellen, je näher das Spiel kommt, desto niedriger wird die Quote. Aktuell eben noch eine 1,50 bei beispielsweise Unibet. Das ist, meine ich, die Spitzenquote. Die möchte ich ganz schnell anspielen,
Ja.
Herr Eid,
Ja,
denn
also
für
wer
mich
jetzt
ist
schon
das.
und wer früh tippt und diese Quoten noch mitnehmen kann, kann natürlich mit so einer 1,5er Quote auf einen fast sicheren Sieg ganz gut den Kombischein hinten raus abrunden, ne?
Ja, also ob er ganz fast sicher ist, ist ja Ansichtssache, aber für mich ist das eben der Fall. Also meine Ansicht ist, Manchester United gewinnt dieses Spiel gegen Newcastle in Newcastle.
Ich
So.
sag dir auch warum, weil Newcastle United eben noch nicht einkaufen kann und deshalb weiterhin die schwächste Defensive der Liga hat. 41 Gegentore in 18 Ligaspielen, das ist der ganz große Knackpunkt. Da will man auch nachlegen, da kann man aber eben noch nicht nachlegen. Und da muss man einfach sagen, spielt man jetzt gegen eine Mannschaft, die individuell ja schon offensiv so gut besetzt ist, dass wenn die schwächste Defensive der Liga kommt, ist es jetzt nicht so aus dem Fenster gelehnt auf Cristiano Ronaldo zu tippen, alleine das, oder auf den Sancho, der ja besser
Richtig.
Vorkommt, oder
Richtig.
Auf einen Greenwood, auf einen Rashford, auf einen Bruno Fernandes. Also, ja, das tut mir leid, aber mit der schwächsten Defensive der Liga gegen einen absoluten Top-Verein, der gerade in der Offensive so aufgestellt ist, der ja auch mit Ralf Rangnick, egal was man von ihm hält, einen Trainer hat, wo wir wissen, dass der handwerklich immer gut unterwegs ist. Also klares Ding hinten raus doch.
Ja. Du hast ihn gerade angesprochen, Ronaldo, ne? Wenn man seinen Tipp ein bisschen garnieren möchte, aufpeppen möchte, Ronaldo trifft und United, also Manchester United, gewinnt Zweierquote aktuell bei bwin.
Meinst du, so. Sie kriegen Elfmeter?
Also, du hast doch die Abwehrschwäche von Newcastle angesprochen.
Ja,
ich möchte es auch nochmal.
Das war nur ein kleiner Low-Blow Richtung CR7. Wir haben eine private
Fehler. Aber ich kann das untermauern. Letzten drei Ergebnisse: 0-4, 1-3 und 0-4 aus Newcastle-Sicht. Natürlich, viel schwerer kann ein Run auch nicht sein. Also du hast gegen Leicester gespielt, gegen Liverpool, gegen City und jetzt kommt Man United. Das sind schon vier sehr, sehr knackige Gegner, knackige Spiele. Da überrascht das dich wenig Leute, wenn du da am Ende mit 0 Punkten rausgehst. Aber die Niederlagen sind ja trotzdem so heftig, ne, dass das einfach keine Hoffnung macht. Also Cristiano trifft und Manchester United gewinnt, finde ich zu Zweierquoten einen sehr, sehr interessanten Tipp. Vor allem, wenn man sagt, die 1,50 ist jetzt nicht so prickelnd, wobei ich sie absolut gut finde. Auch wenn da die Prognose ist, die wird, glaube ich, noch weiter fallen in den nächsten Tagen. Ja, also alles andere als ein Sieg der Red Devils wäre für mich eine faustige Überraschung, um ehrlich zu sein.
Und ich glaube, man wird auch relativ souverän spielen und deswegen nochmal hier auch kleine Anmerkung. Beide Teams treffen Nein, gibt in diesem Aufeinandertreffen tatsächlich über Zweierquoten. Das heißt zum Beispiel auch der Tipp, Manchester United gewinnt und beide Teams treffen Nein, boostet auch nochmal ganz gut durch.
Ja.
Und das durchaus spannend, finde ich, weil, ja, in einem Spiel, was man größtenteils dominiert, dann am Ende kein Gegentor zu bekommen, jetzt auch nicht unvorstellbar. Also das finde ich auch noch eine interessante Quote, die da im Moment steht mit den 2,05 im Mittel sogar auf beide Teams treffen. Nein, bei so einem deutlichen Spiel dann doch, kann man da vielleicht auch nochmal einen Blick drauf werfen. Wir haben den Blick geworfen auf alle 10 Spiele des Weihnachtsspieltags quasi, 9 Spiele am Boxing Day und sind am Ende dieses Podcasts angekommen. Hoffen, dass das alles auch so bestehen bleibt aufgrund der Corona-Situation. Den Disclaimer gab es ja auch immer wieder zwischendurch oder es wurde immer mal wieder Thema. Drücken die Daumen, dass da alle fit und gesund bleiben, der Spieltag stattfinden kann und dass ihr fit und gesund bleibt, damit ihr die Feiertage und den Boxing Day genießen könnt. Zu guter Letzt, wie eigentlich immer, nochmal die kleine Ansage, wann wir uns das nächste Mal hören. Das wird ganz kurz vor Ende des Jahres sein. Um den 30. herum werden wir dann über die anstehenden Spiele am 1., am 2., am 3. reden. Da ist nämlich nicht nur England im Einsatz, sondern auch La Liga geht direkt weiter. Da werden wir dann so einen gemixten spanisch-englischen Blick mal auf die spannendsten Spiele vorauswerfen. Hören uns dann also quasi über Neujahr nochmal. Wer ja jetzt reingehört hat, es steht Weihnachten vor der Tür. Frohe Feiertage von uns und liebe Grüße und schaltet gerne wieder ein. Danke fürs Einschalten.
Bis dann. Ciao, ciao.